werden die letzten beiden Kapiteln durchmachen. Apostelgeschichte 27 und 28. Wenn ihr euch noch erinnert, wo wir stehen geblieben waren, vor 2 Wochen, oder 3 Wochen eigentlich. Paulus war in Caesarea 2 Jahre lang und ist dort verhört worden von unterschiedlichen Männern. Und schlussendlich hat er gesehen, das führt zu nichts. Ich bekomme hier keine Gerechtigkeit, hier vor den Regierenden in Caesarea. Und er hat sich auf den Kaiser berufen. Das war das Recht jeden römischen Bürgers, direkt vor dem Kaiser gerichtet zu werden. Er hat Berufung eingelegt und jetzt endlich am Anfang vom Kapitel 27 bricht Paulus Richtung Rom auf. Der Herr hat ihm verheißen, dass er nach Rom gehen wird und Paulus hatte immer den Wunsch, nach Rom zu gehen. Hat sich wahrscheinlich nicht so vorgestellt, dass es so sein wird, ein bisschen anders als er gedacht hat, aber ist auf dem Weg nach Rom. Vers 1. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Iulius von der Schar des Augustus. Nachdem wir aber in ein adramytisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asiens zu befahren, fuhren wir ab. Und es war bei uns Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Wir sehen das Wort hier. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, ist offensichtlich mit Paulus. Und außerdem war noch der Aristarch aus Thessalonich mit den beiden. Beide waren Reisegefährten von Paulus auf seiner dritten Missionsreise. Und sie waren mit Paulus in Rom. Sie waren mit Paulus durch diese Verfolgungen, haben ihn begleitet durch die Gefangenschaft, durch die Verhöre. Und sie werden ihn begleiten durch den Sturm. Es ist wertvoll, solche Freunde zu haben. Es ist wahre Freundschaft, die in Treue wirklich gerade in schwierigen Zeiten zusammenstehen und einen begleiten. Und natürlich, wir alle wollen solche Freunde werden. Zwei wertvolle Männer, kostbare Männer, der Lukas und der Aristarch. Vers 3, und am anderen Tag legten wir in Sidon an. Sidon ist ca. 110 Kilometer nördlich von Caesarea an der syrischen Küste gelegen. Und Iulius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, damit er ihrer Fürsorge teilhaftig wurde. Der Hauptmann hatte Vertrauen zu Paulus, er war ihm sehr wohlgesonnen. Interessant, nach dieser kurzen Zeit hat er das Vertrauen gewonnen, der Paulus. Und er gibt ihm die Freiheit, zu seinen Freunden zu gehen und bei denen zu bleiben. Vers 4, und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde widrig waren. Und als wir das Meer von Zilizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. Myra ist an der Küste der Türkei, wenn ihr euch das auf der Karte anschaut. Das war eine Reise von etwa 10 bis 15 Tagen. Und als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dasselbe. Wir sind umgestiegen auf das andere Schiff. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe in die Nähe von Knidos gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin gegen Salmone. Knidos, das ist etwa 300 Kilometer von Myra entfernt. Wieder eine Reise von etwa 10 bis 15 Tagen. Und als wir mit Mühe daran entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, Guthafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Wir befinden sich jetzt an der Südküste der Insel Kreta. Vers 9. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden, nicht nur der Ladung und des Schiffs, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Es ist nach dem Fasten. Das wäre der jüdische Versöhnungstag. Und wenn ihr euch erinnert vom Bibelüberblick, der Versöhnungstag war wann? Im Herbst. Die normale Segelsaison war von Pfingsten, das ist Mai, Juni, bis zum Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist 5 Tage nach dem Versöhnungstag. Ende September, Anfang Oktober. Und danach war das Segeln eigentlich sehr unsicher. Und die Winterzeit, etwa ab November, haben die Römer gesagt, es ist selbstmörderisch, dort im Mittelmeer herumzusegeln. Das war die stürmische Jahreszeit. Paulus mahnte und sprach zu ihnen: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden, nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwesten und gegen Nordwesten sieht. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren näher an Kreta hin. Eine Unterbrechung, ich muss mir mal schneuzen. Sie fahren von Guthafen, Süden von Kreta, wenn ihr das auf der Karte anschauen wollt, hinten in eurer Bibel, Richtung Westen. Phönix war etwa 80 Kilometer westlich gelegen, auch an der Insel Kreta. Das war ein geschützter Hafen, der war sehr gut geeignet zum Überwintern. Wir sehen in dieser Stelle eine sehr gute Illustration davon, wie wir nicht Entscheidungen treffen sollen. Wir haben schon einiges darüber geredet, wie Gott uns führt. Hier haben wir ein gutes Beispiel, wie Gott uns nicht führt. Paulus hat ein Wort vom Herrn empfangen. Er sagte, dass die Fahrt mit Unheil und Schaden abgehen wird, sowohl für das Schiff als auch für das Leben der Männer. Und der Hauptmann trifft hier eine schlechte Entscheidung. Und wir werden 4 Dinge sehen, an denen er seine Entscheidung getroffen hat. Er macht einen Fehler hier. Das erste ist, er ist ungeduldig, er ist unter Zeitdruck. Es ist schon Spätherbst und eigentlich nicht mehr sehr sicher zum Segeln. Und das ist nie gut, wenn wir ungeduldig sind und schnell Entscheidungen treffen, wenn wir kein klares Wort vom Herrn haben. Wenn wir uns nicht sicher sind, was der Herr von uns will, dann ist es gut zu warten. Und ich weiß, ich tue mir sehr schwer damit. Ich bin kein guter Warter. Ich bin oft ungeduldig und renne drauf los. Und öfter ist es nicht gut als gut, einfach darauf loszurennen. Also wenn wir nicht sicher sind, was der Herr will, ist es gut zu warten und zu beten und ihn weiter zu suchen. Die zweite Sache waren Umstände. Dieser Ort Guthafen war kein bequemer Ort. Der war offen für die Winterstürme von Süden her. Phönix hingegen war ein bequemer Ort. Der war gut. Das war der Ort, wo die ganzen Segler überwintert haben. Da waren wahrscheinlich die ganzen Wirtshäuser und die Kinos und die Bequemlichkeiten des Lebens. Und auch treffen wir danach unsere Entscheidungen. Was ist der einfachste Weg? Was ist am bequemsten? Aber das ist nicht immer unbedingt Gottes höchster Plan für uns, dass es uns gut geht oder dass wir es bequem haben. Ich glaube, Gott will, dass es uns gut geht, aber in einem viel weiteren Rahmen. Gott hat höhere Pläne. Er nennt es Jüngerschaft. Gott will uns zurüsten. Er will uns stärken. Er will uns zu einem Zeugnis machen. Letztendlich Jesus ähnlicher machen. Und wir werden normalerweise nicht Jesus ähnlich, wenn wir auf der Couch sitzen vom Fernseher mit dem Popcorn in der Hand. Wenn wir es bequem haben. Sondern wenn er uns herausfordert. Uns durch Situationen gehen lässt, wo wir zu ihm schreien müssen. Es ist auch interessant, dass wir hier lesen, dass der Südwind sanft wehte und dann sind sie losgefahren. Es ist oft so, immer, wenn wir gegen Gottes Wort handeln wollen, dann bringt der Feind einen sanften Wind. Wir sagen, ach, das sieht so gut aus. Paulus hat ein klares Wort, hat gesagt, hey, es ist nicht gut loszufahren. Umstände können eine Bestätigung sein für Gottes Führung, aber es ist nicht gut, das als einzige Führung zu sehen. Sondern wir wollen ein Wort vom Herrn haben, dass er zu unserem Herzen spricht. Dass er eine Last auf unser Herz legt. Und dann können wir fragen, hey, wird es dem Herrn ehren, was ich tun will? Wird es anderen Menschen dienen? Es ist immer eine gute Frage zu fragen, was ist meine Motivation, das zu tun? Das offenbart sehr viel. Und dann Umstände können bestätigen. Aber wir wollen nicht einfach draus losrennen, weil ein sanfter Wind weht. Dritte Fehler war, dass er auf die Experten gehört hat. Okay, Paulus hatte dieses Wort, ich glaube, es war eine Warnung vom Herrn, dass es Schaden geben wird, wenn sie jetzt lossegeln. Aber der Steuermann und der Schiffsherr hat gesagt, hey, fahren wir drauf los. Und der Hauptmann hat den beiden mehr geglaubt als dem Paulus. Ist verständlich. Ich meine, was war Paulus? Paulus war ein Theologe, Paulus war ein Rabbi, war kein Segler, war kein Fachmann. Er hatte mehr Hintergrund, als wir glauben. Er schreibt im Korintherbrief, dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Er hat es schon vorher erlebt und war wahrscheinlich vorsichtiger. Aber dann sind hier die beiden Experten, der Steuermann und der Schiffsherr. Naja, und es macht nicht immer Sinn, was Gott uns sagt, wie Gott uns führt. Manchmal. Die Bibel sagt, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und manchmal rennen wir herum, versuchen die Experten zu fragen. Versuchen die Leute zu fragen, Meinungen. Aber Gottes Wege sind oft höher als unsere Wege und anders. Machen keinen Sinn auf den ersten Blick. Gutes Beispiel ist Jericho. Er spricht zu Josua und sagt, geht 7-mal um die Stadt und blast die Trompeten. Ne, blöde Strategie, militärisch gesehen, macht überhaupt keinen Sinn. Aber der Herr sagt, vertrau mir, folg dem, was ich dir sage. Und war eine erfolgreiche Strategie. Oft schauen wir auf unsere Erfahrung zurück. Wir sagen, okay, damals war ich in einer ähnlichen Situation und der Herr hat zugewirkt. Also muss der Herr auch heute so werden. Und ich tue dasselbe wie damals. Oder ich lese in dem Handbuch für Bibelleser oder für Seelsorge oder irgendwas nach. Die Leute, die Erfahrung haben. Herr, wie soll ich mit der Situation umgehen? Wir verlassen uns oft auf unsere Erfahrung. Aber Gott ist erstaunlich flexibel. Gott will eine dynamische Beziehung mit uns, nicht eine starre Beziehung, wo wir Methoden nachfolgen oder Handbüchern oder starren Prinzipien. Und auch das sehen wir bei der Landnahme unter Josua. In Jericho sind sie um die Stadt marschiert. Josua hat gesagt, hey, das war erfolgreich, macht zwar keinen Sinn, aber es war gut, wir machen es mit der nächsten Stadt auch. Hat er nicht getan, sondern der Herr hatte eine andere Strategie. Die nächste Stadt war Ai und er hat gesagt, leg den Hinterhalt. Das war Gottes Strategie. Das ist ein Fehler, wenn wir Gott so in die Schachtel stecken und sagen, hey Gott, du musst so wirken, weil in meinem Handbuch steht so, oder damals hast du so gewirkt. Der Herr will eine persönliche Beziehung mit uns. Er will persönlich zu uns reden, er will uns persönlich führen. Dritte Fehler, den der Hauptmann gemacht hat, ist, er hat auf die Mehrheit gehört. Abstimmung. Demokratie ist nicht unbedingt Gottes Plan für seine Gemeinde. Denk an Mose. Wenn die damals abgestimmt hätten über den Mose, wären sie nicht weit gekommen. Der wäre abgesetzt gewesen nach dem ersten Tag in der Wüste. Sie haben ständig rebelliert. Mehrheit hat nicht unbedingt recht. Problem mit Mehrheitsmeinungen oder Mehrheitsentscheidungen ist oft, dass wir den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Das ist alles, was dabei rauskommen kann. Aber ich glaube, der Herr hat mehr für uns. Der Herr führt sein Volk durch Inspiration, durch Vision. Der Herr will zu uns persönlich reden. Ich glaube das wirklich. Und ich bin letzte Woche gerade auf dieser Konferenz an dem Punkt herausgefordert worden. Der Herr hat mir gezeigt, hey, du verlass dich in manchen Bereichen zu sehr auf, was halt, auf deine Erfahrung. Wie studiert man die Bibel? Ja, ich habe das gelernt. Oder wir verlassen uns auf unseren Verstand allein oder unsere Erfahrungen. Aber der Herr sagt, nein, ich will dich konkret führen. Ich will wirklich zu dir sprechen und du kannst dich in jeder Situation suchen. Ich kenne sicher auch die Situationen, wo wir niemanden im Herrn suchen, weil wir eh wissen, wie wir damit umgehen sollen. Der Herr will uns persönlich führen. Wir rennen oft von einem Seelsorger zum nächsten oder von einem Ratgeber zum nächsten und sagen, hey, was soll ich tun? Und es ist gut, Rat zu suchen. Das ist eine gute Sache. Aber ich glaube nicht als erstes oder nicht immer unbedingt gleich. Und wir können von einem zum nächsten rennen und was die Mehrheit uns sagt, okay, das ist dann Gottes Wille. Manchmal tun wir das. Aber es ist nicht unbedingt immer so. Der Herr will zu uns persönlich reden. Er will diese persönliche, intime Beziehung. Dass wir ihn suchen jeden Tag. Also er war ungeduldig, hat auf die Umstände geschaut. Was ist das Bequemste? Die Expertenmeinung und die Mehrheitsmeinung. Keine guten Hinweise auf Gottes Wille oder bestenfalls Bestätigungen von dem, was Gott ganz unserem Herzen spricht. Vers 14, aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Sturmwind, Eurakilon genannt. Das war ein Wind, der von den Bergen Kretas herabgekommen ist. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen es treiben. Wenn ihr das auf der Karte anschaut, sie sind in das offene Meer Richtung Süden hinausgetrieben worden. Vers 16, als wir aber unter einer kleinen Insel, Kauda genannt, hinliefen, konnten wir kaum des Rettungsbootes mächtig werden. Dieses zogen sie herauf und banden Hilfsmittel an, indem sie das Schiff umgürteten. Und da sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, das war eine berüchtigte Bucht an der Küste Afrikas, ließen sie das Takelwerk nieder und trieben so dahin. Sie fahren bei dieser kleinen Insel vorbei und die bietet ihnen gerade genug Schutz, dass sie noch die letzten Vorbereitungen treffen können, dass sie das Schiff noch verschnüren können und das Beiboot. Und dann werden sie hinausgetrieben in das offene Meer. Vers 18, da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Könnte man einen tollen Film drüber drehen. Ich weiß nicht, wer von euch den Sturm gesehen hat, diesen Film. Marc und ich haben uns den angeschaut. Das hat mich daran erinnert. Ein Sturm. Und es heißt, ein nicht geringes Unwetter bedrängte sie und zuletzt schwand alle Hoffnung auf unsere Rettung. Hey, menschlich unmöglich. Menschlich gesehen aussichtslos. Und manchmal bringt unser Herr in solche Situationen. Wo wir sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Herr, menschlich gesehen, ich weiß keinen Ausweg aus der Situation oder aus dem Problem. Manchmal lässt der Herr das zu. Aber nur damit er sich verherrlichen kann. Und dann bekommt er die Ehre. Wir sagen, Herr, unmöglich, aussichtslos. Und dann kommt der Herr und tut Wunder in unserem Leben. verherrlicht sich. Vers 21, und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Ich mag das. Nach langer Zeit stand Paulus auf und sagt, oh Männer, ihr hättet freilich auf mich hören sollen. Nach langer Zeit, das ist wichtig. Paulus hat nicht genörgelt die ganze Zeit, die ganze Fahrt. Wie gesagt, Leute, ich habe gesagt, sollt nicht fahren. Und Paulus ist gegen seinen Willen, der war ein Gefangener. Gegen seinen Willen war der wirklich auf dem Schiff, in diesem Sturm. Also er wollte schon nach Rom, aber er wollte nicht abfahren. Und wie oft nörgeln wir rum, wenn aus irgendwelchen Gründen wir wo mit müssen, was nicht unbedingt nach unserem Willen ist. Und vor allem dann, wenn es noch schief geht, dann sind wir sehr schnell und sagen, hey, ich habe es gleich gesagt, ich hätte auf mich hören müssen und nörgel, nörgel, nörgel und motzen rum. Paulus hat es nicht getan. Und Paulus war wirklich unschuldig. Dieser Sturm, dass sie da in dieser Situation war, das war die Folge von Ungehorsam, von Sünde letztlich, von anderen. Und es hat negative Konsequenzen. Letztendlich werden sie alles verlieren. Das ist immer so. Konsequenz hat negative, Sünde hat negative Konsequenzen. Anfangs ist es dieser sanfte, leise Wind. Ja, es fühlt sich gut an, das klingt toll. Aber dann kommt der Sturm. Und dann ist Verlust da. Deswegen sagt Gott, tu das nicht, wenn er uns beschützen will. Aber ich mag das an Paulus. Paulus nörgelt nicht rum die ganze Fahrt, sondern er sagt erst, Männer, ihr hättet auf mich hören sollen. Als er mehr sagen kann als es. Als er sie ermutigen kann. Als er ein Wort vom Herrn hat. Und ich mag besonders den Vers 23. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Der Engel des Herrn war bei ihm und er hat ihn ermutigt, hat gesagt, fürchte dich nicht. Jesus ist so wunderbar. Ich mag das so sehr an ihm. Jesus wird uns nie allein lassen in einem Sturm. Und sogar wenn dieser Sturm durch Sünde hervorgerufen ist, durch eigene oder durch die von anderen Menschen, durch menschliches Versagen. Der Herr wird uns nicht allein lassen. In den Evangelien, wir sehen keinen Sturm, wo die Apostel alleine im Sturm war. Erinnert euch an den Sturm, wo Jesus hinten im Boot geschlafen hat. Sie haben ihn aufgeweckt und er hat den Sturm gestillt. Ich glaube, das war ein Sturm, der ein direkter Angriff Satans war. Auf Jesus. Ein satanischer Angriff. Und Jesus war mit ihnen. Jesus hat den Sturm gestillt. Oder der andere Sturm, wo Jesus sie in den Sturm hineinschickt. Und sagt, fahrt auf die andere Seite hinüber. Und Jesus hat es getan, um sie näher zu sich zu ziehen, um sie zu korrigieren auch, und um ihnen neue Offenbarung von sich selbst zu schenken. Manchmal schickt Gott uns in Stürme oder lässt Stürme zu, in unserem Leben das zu tun. Das Wunderbare ist, auch dort war Jesus. Jesus ist zu ihnen gekommen über das Wasser. Und Jesus hat gesagt, ich bin's. Ich bin's, der allmächtige Gott. Der, der für dich gestorben ist, der es gut mit dir meint. Ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, seid guten Mutes. Hat er gesagt, Jesus war in jedem Sturm. Und egal in welchem Sturm wir sind, egal aus welcher Ursache, wo immer der Sturm herkommt, ob es unser eigenes Versagen ist, ob Gott ihn zulässt, um uns zu formen, ob es einfach ein Angriff Satans ist. Jesus ist da, der Herr ist mit dir und er sagt, hab keine Angst, sei guten Mutes, ich bin mit dir. Ich, Jesus, der Gott, der dich liebt, der treu ist, der alles zum Guten verwenden wird. Ich bin mit dir. Jesus ist so treu. Vers 25 sagt er, deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Das ist, was die Stürme in unserem Herzen stillt. Ist dieses Vertrauen, dieser Glaube. Paulus sagt, ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Er hat zu Paulus gesprochen. Und Paulus hatte eine Entscheidung, wie er darauf reagiert. Ob er weiter auf die Umstände schaut, auf die Wellen, auf den Sturm, oder auf dieses Wort Gottes vertraut. Und hey, wir haben das Wort Gottes hier. Wir haben unzählige Verheißungen. Dass Gott mit uns ist, dass er uns nicht verlassen wird, dass er alles zum Guten verwenden wird, dass er treu ist, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Wir haben diese Verheißungen, dass er eine Zukunft und eine Hoffnung für uns hat. Und wir haben die Wahl, wir haben die Entscheidung. Was tun wir damit, mit Gottes Wort? Schauen wir auf die Umstände oder vertrauen wir? Wie Paulus gesagt hat, ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Gott ist immer treu zu seinem Wort. Und Gott wird sein Wort halten. Gott will Wunder tun in unserem Leben, in unserem Herzen. Gott will Stürme stillen in unserem Herzen. Aber was hat Jesus abgehalten, Wunder zu tun? In seiner Heimatstadt. Das heißt, er konnte nicht viele Wunder tun wegen ihrem Unglauben. Wir haben Gottes Wort. Wir haben die Verheißungen. Aber wenn wir nicht vertrauen, dann werden die Stürme nicht gestillt werden, dann werden wir dieses Wunder nicht erleben. Wir können Gott vertrauen, er wird treu zu seinem Wort sein. Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 6 und 7, heißt es, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt nicht, wird vielleicht, wird manchmal, sondern nein, bringt eure Anliegen vor Gott. Mit Danksagung. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen bewahren und eure Gedanken in Christus Jesus. Eine Verheißung, die wir haben. Wenn wir, wie hier im Vers 23 steht, wenn wir dem Herrn gehören und dem Herrn dienen, wird er uns halt im Stich lassen. Gott ist gut. Vers 27. Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir im Adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen Land näherte. Und als sie das Senkblei ausgeworfen hatten, fanden sie 20 Faden. Nachdem sie aber ein wenig weiter gefahren waren und das Senkblei wieder ausgeworfen hatten, fanden sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, wir möchten etwa auf felsige Stellen verschlagen werden, warfen sie vom Hinterschiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie vom Vorderschiff Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Dann hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen sie hinabfallen. Bis die 14. Nacht gekommen war, 2 Wochen nach der Abfahrt in Schönhafen, 2 Wochen in dem Sturm. Und sie laufen auf Land zu und werfen den Anker aus, weil sie Angst haben, auf irgendeinen Felsen aufzufahren und zu sinken. Und dann sind die Matrosen wirklich sehr selbstsüchtig und versuchen abzuhauen von dem Schiff. Wissen, okay, auf dem leichteren Beiboot haben wir größere Chancen, da können wir es vielleicht ans Ufer schaffen. und die Soldaten und die Gefangenen und alle anderen Mitreisenden, die sind uns egal. Ich finde es auch interessant, dass Paulus sagt, Paulus übernimmt hier wirklich das Kommando auf dem Schiff. Interessant, der Gefangene Paulus. Sagt, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Gott ist Teil von Gottes Plan. Er will diese Matrosen gebrauchen, um alle zu retten. Und es ist oft so, Gott gebraucht Menschen, um seine Pläne zu vollbringen. Es ist praktisch. Nicht unbedingt, dass wir über den Wolken schweben und einfach da sitzen und sagen, Gott vollbring deinen Willen. Na, Gott will mit uns zusammenarbeiten. Gott will uns mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Gaben gebrauchen. Es gibt immer zwei Seiten am Wirken Gottes. Keith Green hat dieses Lied geschrieben, Keep doing your best and pray that it's blessed and he'll take care of the rest. Zwei Seiten. Wir tun das praktisch, was wir können. Ich würde es umdrehen, wir beten zuerst. Und tun, was wir können. Und der Herr tut den Rest. Eine Zusammenarbeit mit ihm. Wir sehen es auch im Vers 34. Es ist praktisch. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen. Denn dies gehört zu eurer Rettung. Es gehört mit dazu, dass ihr esst. Die Leute waren so voll Angst, waren so hoffnungslos. Ihnen war so schlecht. Die sind wahrscheinlich immer übers Schiff gehangen und haben herumgekotzt. Haben nichts gegessen. Und Paulus sagt, hey, das gehört mit zu eurer Rettung, dass ihr physisch stark seid. Dass ihr euch stärkt. Esst was, Frühstück, Leute. Das Praktische, das Offensichtliche gehört mit zu eurer Rettung. Und Gott tut dann den Rest dazu. Immer die zwei Seiten. Gott will uns als Menschen benutzen, aber er will das Unmögliche dazu tun. Es gehört beides dazu. Wir sitzen nicht einfach da und sagen, Herr, weiß nicht, wir beten, Herr, erreich du die Welt. Und bring den Sohn so zu dir. Und ich sitze da und bete und warte, dass du was tust. Ja, auch sagt Gott, okay. Du deinen Teil, mach einen Schritt im Glauben. Gib die gute Nachricht weiter und ich tue den Rest im Herzen dieser Person. Oder was immer die Situation ist, Gott sagt, hey. Beide Teile. Wir tun das Praktische, ja, tut den Rest dazu. Vers 35. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allem. Und als er gebrochen hatte, begann er zu essen. Das ist gute Leiterschaft, die der Paulus hier zeigt. Er geht mit gutem Vorbild voran, sagt Leute, Frühstück und nimmt das Brot und fängt an zu essen. Alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch selbst Speise zu sich. Mit gutem Vorbild voran. Und wir sehen auch wieder, dass Vertrauen praktisch ist. Der Herr hat dem Paulus das Wort gegeben. Ich bin mit dir. Ihr werdet alle gerettet werden. Und Paulus macht hier einen praktischen Schritt, sagt, okay, Leute, seid nicht entmutigt. Gott hat mir die Verheißung gegeben und jetzt lasst uns frühstücken. Lasst uns vorangehen. Er hat das praktisch umgesetzt. Es ist wichtig, dass wir reagieren auf die Verheißungen Gottes. Auf das, was Gott zu unserem Herzen spricht. Wir können nicht theoretisch Verheißungen in Anspruch nehmen. Oder theoretisch gehorsam sein. Das geht nicht. Das braucht praktische Schritte. Vers 37. Wir waren aber in dem Schiff alle Seelen 276. Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen. Und als es Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die einen Strand hatte, auf den sie, wenn möglich, das Schiff zu treiben gedachten. Und als sie die Anker gekappt hatten, ließen sie sie im Meer und machten gleichzeitig die Haltetaue der Steuerruder los und hissen das Vordersegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu.
Wieso den Anker abgehauen und das Steuer abgehauen?
Sie wollten sich am Band treiben lassen in diese Bucht, die sie gesehen haben. Und haben die Anker gekappt. Naja, die haben geankert, weil sie ja Angst hatten, auf den Grund aufzulaufen. Und haben bis zum Morgen gewartet. Dann, hier als es Tag wurde, haben sie dann den Anker gekappt und die Haltetauer des Ruders und sind Richtung Land gefahren. Haben das Segel gehisst und hielten auf den Strand zu, Vers 41. Da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff stranden. Und das Vorderschiff saß fest und blieb unbeweglich. Das Hinterschiff aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Es war klar, wir müssen von Bord. Das Schiff ist am Zerbrechen. Vers 42. Der Soldatenplan aber war, die Gefangenen zu töten, damit nicht jemand fortschwimmen und entfliehen möchte. Ein römischer Soldat, der mit der Bewachung eines Gefangenen beauftragt war, wenn dieser Gefangene entkommen ist, dann ist der Soldat mit derselben Strafe bestraft worden, die dieser Verurteilte oder Gefangene bekommen hätte. Und die Soldaten waren also sehr vorsichtig und haben gesagt, okay, sicherheitshalber bringen wir sie alle um. Aber Gott beschützt den Paulus, Vers 43. Der Hauptmann aber, der Paulus retten wollte, hinderte sie an ihrem Vorhaben und befahl, dass die, welche schwimmen könnten, sich zuerst hinabwerfen und an Land gehen sollten. Und die übrigen teils auf Brettern, ist die erste Erwähnung von Surfen in der Bibel, teils auf Stücken vom Schiff. Und es geschah, und so geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden, wie der Herr verheißen hat. Alle sind gerettet worden. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite oder Malta heiße. Es war nicht Zufall, dass sie dort gestrandet sind. Der Herr wollte dort Menschen erreichen. Ja, Sturm, obwohl letztendlich durch Ungehorsam, sie haben nicht auf das Wort des Herrn gehört, das hat ihm trotzdem zum Guten verwendet. Wieder ein Beispiel von Römer 8, 28. Wir können ihn schon alle auswendig, stimmt's? Können wir alle zusammen? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Vielleicht bist du in so einer Situation. Oder vielleicht unschuldig, wie der Paulus. Durch den Mist, den andere gebaut haben, in der Situation bis in den Sturm. Römer 28, vertraue auf dem Herrn. Und du wirst sehen, es wird zum Segen werden für dich. Gott hat diesen Sturm verwendet, um sie nach Malta zu bringen. Hat es zum Guten verwendet. Paulus hat die Menschen geliebt dort in Malta und hat eine kleine Zwischenlandung arrangiert für den Paulus. Vers 2, die Eingeborenen aber erzeigten uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Ich mag das an Paulus. Paulus ist einer, der ständig auf Ausschau ist nach Möglichkeiten zu dienen. Paulus hatte letztendlich das Kommando übernommen auf dem Schiff. Paulus hätte leicht stolz sein können und sagen können, Leute, ich bin der, der Gott so nahe steht. Ich bin der mit den Offenbarungen. Ihr dient mir, Leute. Bedient mich doch. Paulus hatte nicht die Einstellung. Paulus war immer auf der Suche, wo er dem Herrn dienen kann, wo er Menschen dienen kann. Und er dient hier ganz praktisch. Fängt an, Reisig zu sammeln. Dass sich die Leute wärmen können, die da durchnässt an die Küste kommen. Und infolge der Hitze kam eine Giftschlange heraus und hängt sich an seine Hand. Ist immer so, die Schlange Satan beißt uns, wenn wir am Dienen sind. Wenn wir nur selbstsüchtig sind und nur untätig da sitzen, sind wir keine Gefahr für ihn. Werden wir nicht angegriffen werden. Aber wenn wir vorangehen, wenn wir dienen, wenn wir versuchen, ein Segen zu sein für andere Menschen, dann beißt die Schlange zu. Vers 4. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder. Dem Dike, das ist die Rachegöttin, obschon er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Vers 5, er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, dass er anschwellen und er plötzlich tot hinfallen werde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Das ist typisch Mensch. Ja. Schnell sie ihre Meinung ändern. In einer Minute ist ein Mörder, der bestraft wird von den Göttern. In der nächsten Minute wird er selber zum Gott erklärt. Wir können zwei Dinge lernen, glaube ich, aus dieser Begebenheit. Das Erste, was wir lernen können, ist, dass wir Angriffe abschütteln. Dass wir nicht aufgeben, dass wir dem Herrn vertrauen und vorangehen. Ich habe auf meiner Fahrt nach Österreich Radio gehört und da war so eine Sendung über Unternehmensgründer. Und die haben unter anderem gesagt, dass der Unterschied zwischen erfolgreichen Unternehmensgründern und denen, die nicht erfolgreich sind, das Durchhaltevermögen ist. Dass die einen aufgeben, bevor sie erfolgreich sind. Und die anderen, die auch mit Missgeschicken stehen, immer wieder auf und probieren es immer wieder, bis die Sache funktioniert. Sie haben gesagt, das ist der Hauptunterschied zwischen Menschen, die erfolgreich sind und Menschen, die nicht erfolgreich sind. Es ist immer zu früh aufzugeben. Das ist eine Lektion, die wir lernen müssen in unserem Leben und besonders, wenn wir dem Herrn dienen. Wir werden Enttäuschungen erleben, Angriffe, wir werden selber versagen, wir werden geschmäht werden von anderen Leuten. Und wir haben die Entscheidung, wir können entweder in Selbstmitleid versinken und sagen, oh, ich bin dir da am Dienen und schauen, was passiert und jetzt werde ich enttäuscht und verletzt und angegriffen. Oder wir können es abschütteln, wir müssen es lernen. Dinge einfach abzuschütteln und zu sagen, nein, Herr, ich probiere es nochmal. Ich ziehe weiter, ich gehe voran. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Zweite Lektion, die wir lernen können, ist, dass Gott uns oft um anderer Willen durch Schwierigkeiten durchgehen lässt. Seht hier diese Eingeborenen. Paulus wird gebissen von der Schlange. Und die Eingeborenen, die kannten diese Schlangenbisse. Die haben das selbst erfahren, wie vielleicht Familienangehörige gebissen wurden und angeschwollen sind und gestorben sind. Aber jetzt sehen Sie, wie der Paulus damit umgeht. Wie der Paulus gebissen wird. Aber wie er dieses Tier abschlägt und ihm nichts Schlimmes passiert. Vers 6, sie aber erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot hinfallen werde. Haben ihn beobachtet. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Paulus hat es schnell korrigiert. Aber sie haben Gottes Wirken gesehen im Leben von Paulus. Und oft werden wir als Christen krank oder wir erfahren Schicksalsschläge. Wir werden verletzt, wir haben Schwierigkeiten. Müssen mit Frustrationen kämpfen. Aber der Herr ist mit dir, wie er mit dem Paulus war. Und das Wichtige ist, Menschen beobachten uns, wie wir durch diese Situationen durchgehen. Und der Herr verwendet es, dass sie ihn sehen können, ihn in uns, dass er real ist. Und vielleicht unsere Familienangehörigen, unsere Nachbarn, unsere Freunde, die das kennen, diesen Schlangenbiss, die durch ähnliche Situationen durchgegangen sind. Vielleicht Beziehungskrisen oder Schwierigkeiten im Job oder Krankheit. Die beobachten uns. Und die sehen, wie der Herr mit uns ist und wie wir abschütteln und vorangehen können und dem Herrn vertrauen. Und wie wir nicht tot umfallen, sondern wie der Herr uns rettet. Und das ist ein Zeugnis für die Menschen. Es gibt eine ganze Theologie, die sagt, ah, Gott will uns immer segnen und Gott will, dass es uns gut geht und Name it und claim it und reich und schön Philosophie und ich beanspruche meinen Cadillac im Glauben und meine Gesundheit im Glauben. Interessant, Paulus wird später hier in Malta fast die ganze Bevölkerung heilen, die krank war. Aber doch sagt er selbst hat einen Dorn im Fleisch, hat er eine Krankheit und er selbst ist nicht geheilt worden. Und ja, ich glaube mit ganzem Herzen daran, dass Gott heilen kann. Und oft heilt Gott. Aber Gott lässt uns auch durch Schwierigkeiten durchgehen. Lässt uns manchmal krank werden. Dass der Arzt sagt, ja, es ist Krebs, es ist bösartig. Und er will uns vielleicht stärken, da durchzugehen. Oder durch Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder Beziehungskrisen. Und die Menschen können sehen, da ist, wo das Zeugnis ist. Wenn wir alle reich und schön sind, was das bei den meisten Menschen bewirkt, ist Neid. Hey, Gott ist so gut, er macht mich reich und gibt mir das, was ich beanspruche im Glauben. Ich glaube nicht, dass das sehr viele Menschen zu Jesus ziehen. Aber wenn sie uns beobachten, wie wir durch dieselben Situationen durchgehen, durch die sie durchgehen, aber mit Jesus, dann sehen sie, dass er lebt, dass er real ist. Und das ist eine Möglichkeit, dem Herrn zu bezeugen, seine Realität in unserem Leben persönlich zu erfahren, seine Wunder zu erfahren. Vers 7. In der Umgebung jenes Ortes aber besaß der erste der Insel mit Namen Publius Ländereien. Der nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhebefallen niederlag. Zudem ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden geheilt. Das ist wie die gute Nachricht nach Malta kam. Gott hat eine kleine Zwischenlandung für den Paulus eingeplant, weil er die Menschen liebt dort. Es war alles im Plan Gottes. Vers 10, diese erwiesen uns auch viele Ehren und als wir abfuhren, buden sie uns auf, was uns nötig war. Der Herr hat sie total versorgt. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren, das auf der Insel überwintert hatte. Die Dioskuren, das waren die Zwillingssöhne des Gottes Zeus. Das waren die Schutzpatrone der Seefahrer. Und die hatten so kleine Statuen oder Schnitzereien vorne an dem Schiff drauf. Und als wir in Syrakus gelandet waren, blieben wir 3 Tage. Von dort fuhren wir in einem Bogen und kamen nach Region. Und da, nach einem Tag, sich der Südwind erhob, kamen wir den 2. Tag nach Puteoli, wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Der Hauptmann lässt dem Paulus viel Freiheit. Er hat Vertrauen gefasst. Also ihn lässt ihm 7 Tage bei den Geschwistern sein. Es ist wunderbar, wenn Menschen uns vertrauen können. Ich glaube, das ist, was Gott in unserem Leben tun will als Christen. Wir sollten die Ersten von allen sein, die an Menschen vertrauen können. Das ist was, was es gibt in der Welt, nicht oft. Ich denke an meinen Freund in Österreich, der ist in der Baubranche tätig. Und da ist es gang und gäbe zu bestechen und Rechnungen zu fälschen und falsche Mengenangaben anzugeben. Und mein Freund hat gesagt, nein, ich mache nicht mit. Ich glaube an Jesus und ich mache da nicht mit bei den Dingen. Und er ist sehr angefeindet worden. Von oben, vom Chef. Weil er nicht falsche Leistungen verrechnet hat. Die anderen, weil er sich nicht bestechen hat lassen. Aber wisst ihr was, letztendlich hatte der Chef so viel Vertrauen zu ihm, dass er dem die ganze Kasse überlassen hat. Weil er gewusst hat, dem kann ich vertrauen. Ich glaube, so war das bei Paulus und dem Hauptmann. Der Paulus hat gesehen, dem Paulus kann ich vertrauen. Der wird nicht weglaufen. Der wird das nicht ausnutzen, wenn ich ihm Freiheit gebe. Und so kamen wir nach Rom im Vers 14. Nicht ganz so wie geplant, aber der Herr hat sie doch hingebracht. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Forum Appii und bis Dres Tabernae entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Wie gut es ist, wie ermutigend ist, das ist die Gemeinschaft mit Geschwistern. Paulus fasste Mut. Als wir aber nach Rom kamen, wurde dem Paulus erlaubt, mit den Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Frühjahr 61 ist Paulus nach Rom gekommen. Diese Reise hier im Kapitel 27 und 28 hat etwa ein halbes Jahr lang gedauert. Puh, schwer zu sagen. Als er sich bekehrt hat, war wahrscheinlich eher ein jüngerer Mann. War im Hohen Rat. Ich schätze, war in seinen 30ern damals. Jetzt ist es etwa 30 Jahre später. Wird irgendwo in seinen 60ern sein, ungefähr. Der Paulus, dem war erlaubt, für sich zu bleiben, mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Das heißt, er war unter Hausarrest. Er hatte seine eigene Wohnung. Er hatte Freiheit, Besucher zu empfangen. Aber er hat ständig einen Soldaten angekettet gehabt, an seine Hand. Oder besser gesagt, er war an den Soldaten angekettet. Aber wir kennen den Paulus und wissen, dass er das umgekehrt gesehen hat. Dass Paulus gedacht hat, hey, das ist klasse, der kann nicht weg. Der ist an mir angekettet. Und er hat ihm den Zeugnis gegeben. Später schreibt er, dass sich viele, schreibt er, dass die aus dem Haushalt des Kaisers die Grüße senden. Ich glaube, Paulus hat hier viele Menschen zu Jesus geführt. Diese Soldaten, die sich ständig abwechseln mussten. Und die konnten nicht weglaufen. Paulus hat gesagt, hey, klasse. Was hättest du an der Stelle von Paulus getan? Was hätte ich getan? Wären wir deprimiert gewesen, hätten wir uns beschwert, gesagt, oh, jetzt sitze ich da und ständig hängt mir der dran, bin angebunden und ist unbequem. Oder hätten wir es als Gelegenheit gesehen, wie der Paulus einfach Zeugnis zu geben und als Möglichkeit, Menschen zu ihm zu führen. Es ist witzig, wir können fast alles in unserem Leben von zwei Seiten sehen. Wir können uns beschweren, wir können raunzen, nörgeln, oder wir können es aus Gottes Sicht sehen und sagen, hey Gott, warum hast du das zugelassen? Was ist dein Plan? Wie willst du mich gebrauchen in der Situation? Vers 17, es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die ersten der Juden waren, zusammenrief. Als sie aber zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr Brüder, ich, der ich nichts gegen das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen, aus Jerusalem in die Hände der Römer überliefert worden. Die wollten mich, nachdem sie mich verhört haben, loslassen, weil keine todeswürdige Schuld an mir war. Als aber die Juden widersprachen, war ich gezwungen, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich gegen meine Nation etwas zu klagen. Paulus sagt, ich bin nicht hier, um euch irgendwie in den Dreck zu ziehen oder so, oder mich zu beschweren über die Juden, sondern ich hatte einfach keine Wahl. Ich war gezwungen, mich auf den Kaiser zu berufen, um Gerechtigkeit zu bekommen. Vers 20, um diese Ursache willen, nun habe ich euch herbeigerufen, um euch zu sehen und zu euch zu reden. Denn wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Ketten. Hoffnung Israels war der Messias natürlich. Er hat Jesus als Messias verkündigt. Seinen Tod und die Auferstehung. Sie aber sprachen zu ihm im Vers 21, wir haben über dich weder Briefe von Judäa empfangen, noch ist jemand von den Brüdern herabgekommen und hat uns über dich etwas Böses berichtet oder gesagt. Aber wir begehren von dir zu hören, welche Gesinnung du hast, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen wird. Die Verbreitung des Christentums in nur etwa 30 kurzen Jahren über die fast gesamte bekannte Welt damals. Vers 23, als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Mose als auch den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Denkt euch, ich rede gerade wieder zu lange. Habt Geduld mit mir, ich wollte beide Kapitel fertig machen. Nichts gegen Paulus, von früh morgens bis abends. Und vom Alten Testament überzeugt er sie von Jesus, von den Propheten und vom Gesetz Mose, vom ganzen Alten Testament. Wir können aus dem Alten Testament beweisen, dass Jesus der Messias ist. Er hat über 300 Prophetien erfüllt. Das ist ein interessantes Studium. Vers 24, und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Es gibt immer Trennung, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Man kann nicht neutral sein. Du hörst es und du kannst entweder sagen, ich glaub's oder ich glaub's nicht. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es gibt da kein Zwischendrin. Wir können ihm glauben, ihm vertrauen oder ihm eben nicht glauben. Vers 25, als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen, aber nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht... Ah, danke. Ah. Entschuldigung. Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehen werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und die Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sage ich nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Wieder diese einfache Wahrheit, dass Menschen, die nicht hören wollen, auch nicht hören werden. Sie werden hören, aber nicht verstehen. Sie werden sehen, aber es nicht wahrnehmen. Es kommt nicht nur darauf an, was wir hören, sondern wie wir hören. Es geht nicht nur um intellektuelles Wissen, das wir über Jesus wissen. Satan weiß über Jesus, die Dämonen. Die Theologie von denen ist sogar ziemlich gut. Aber sie folgen Jesus nicht nach. Sie haben nicht den Heiligen Geist. Sie nehmen nicht das an, was er sagt. Und haben ein weiches Herz vor Gott. Das ist, was Gott von uns will, dass wir ihm vertrauen. Ein weiches Herz vor ihm haben. Und dann wird er sich uns offenbaren. Und der Heilige Geist wird uns in die Wahrheit leiten. Jesus hat gesagt, der Tröster, der Beistand, wenn er kommt, wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dann werden wir verstehen. Vers 30. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Rechnet euch das aus, 2 Jahre. Immer ein Soldat an ihn gekettet. Ich glaube, die haben entweder alle 6 oder alle 8 Stunden sich abgelöst. Hat zu vielen Leuten gepredigt. Der Paulus. 2 ganze Jahre lang. Vers 31. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Während dieser Zeit hat er den Philipperbrief geschrieben, den Epheserbrief, den Kolosser, den Philemonbrief. Und was hat Paulus gelehrt? Ich mag das. Das heißt, er lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Paulus hat nicht irgendeine Theologie gelehrt oder eine Bewegung oder eine Gemeinde oder eine Konfession. Was hat er gelehrt? Den Herrn Jesus Christus. Das ist, was wir hier tun wollen. Nicht irgendwo erste Fokus, Gemeinde zu bauen oder eine Organisation, damit viele Leute zu uns kommen oder Calvary Chapel oder Werbung für Jesus-Gemeinschaft machen. Nein, wir wollen einfach Gemeinschaft mit Jesus haben. Und ihn weitergeben. Anderen Leuten sagen, hey, ich habe einen Freund. Ich habe einen guten Freund, der ist echt klasse. Und auch du bist mein Freund. Willst du meinen Freund kennenlernen? Das ist Evangelisation. Nichts anderes. geht um Jesus, um Jesus allein. Wir wollen Jesus People sein. Ich mag die Bezeichnung. Jesus Freaks. Von Jesus eingenommen sein, einfach. Ach Gott, du bist so gut. Wir sind so beeindruckt von dir. Wir lieben dich, ja. Wir wollen tiefer zu dir. Ich mag dieses Lied, was die Hannah da gesungen hat. Take us deeper. Ja, Jesus, take us deeper. Und dann können wir es anderen Menschen weitergeben. Komm, hab auch Gemeinschaft mit unserem Freund. Noch eine historische Anmerkung hierzu. Nach diesen 2 Jahren ist der Paulus vor dem Kaiser Nero erschienen und ist verhört worden, ist gerichtet worden vor ihm. Es ist interessant, dass es historisch gut zusammenpasst. Nero war bis etwa diesem Zeitpunkt, wo der Paulus vor ihm erschienen ist, ein halbwegs normaler Mensch. Und viele glauben, und ich bin mir sicher, dass als Paulus vor dem Kaiser war, dass er voll das Evangelium gepredigt hat. Wir kennen den Paulus mittlerweile ganz gut. Paulus hat sich gedacht, hey, das ist der Herrscher der Welt. Wenn ich den für Jesus gewinnen kann, boah, was der für das Reich Gottes machen könnte. Ich bin sicher, der hat nichts zurückgehalten. Aber Kaiser Nero hat es abgelehnt, das Evangelium, hat Jesus abgelehnt. Und viele glauben, dass er zu dem Zeitpunkt besessen worden ist von einem Dämon oder sogar von Satan selbst. Es ist historisch belegt, dass ab etwa diesem Zeitpunkt, wo der Paulus vor ihm erschienen ist, dass der Nero durchgedreht hat. Und das war ein Verrückter. Es wird berichtet, dass er nackt in seinem Streitwagen schreiend durch seinen Garten gefahren ist und der war erleuchtet von Christen. Die hat ihn Teer tauchen lassen und anzünden lassen, als brennende Fackeln, als lebendige Fackeln. Hat Rom in Brand gesetzt. Kaiser Nero war ein Verrückter. Viele glauben, dass er wirklich von Satan besessen worden ist, als er das Evangelium abgelehnt hat. Paulus jedoch ist freigekommen, nach all dem, was wir wissen, und ist bis nach Spanien weitergereist, noch einige Jahre gedient. Aber dann hat der Kaiser Nero ihn wieder verhaften lassen, hat ihn nach Rom zurückbringen lassen, und diesmal war er nicht in einer Wohnung, sondern er war in einem Loch, in einem Gefängnis und hat auf seine Hinrichtung gewartet. Und im Jahr 67 oder 68 herum ist er enthauptet worden. Aus diesem Gefängnis hat er den 2. Timotheusbrief geschrieben. Lasst uns das vielleicht aufschlagen. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 6. Letzten Worte des Paulus an seinen jungen Freund und Begleiter Timotheus. Er sagt, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Paulus wusste, ich werde hingerichtet werden. Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Das war die letzten Worte. Oh Mann, ich wünsche mir, dass wir eines Tages dasselbe sagen können. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Oh Mann, und jetzt liegt dieser Siegeskranz der Gerechtigkeit, den Jesus für mich gekauft hat. Er wird uns bekleiden mit Gerechtigkeit. Er wird uns belohnen, das liegt bereit für mich. Paulus sagt, nicht nur allein für mich, sondern alle, die den Herrn Jesus lieb gewonnen haben, die auf seine Wiederkunft warten. Die Apostelgeschichte ist ein offenes Buch. Hat wirklich keinen Schluss. Es hört einfach auf, die Geschichte. Ich glaube, es hat einen Grund. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Ich glaube, wir sind heute vielleicht im Kapitel 40 oder so von der Apostelgeschichte. Aber wir können lernen von dieser ersten Generation, die wir in der Apostelgeschichte sehen, die Apostel und den Paulus. Und wir sehen, dass es für den Herrn keine Begrenzung gibt, was er durch nur einen einzigen Menschen, durch Paulus tun kann. Einen Menschen, der ihm völlig hingegeben ist und der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Ich meine, diese frühen Christen, die haben die ganze bekannte Welt erreicht. In 30 kurzen Jahren. Der Herr will uns verwenden. Allein die Tatsache, dass wir noch da sind, sagt uns, dass der Herr noch nicht fertig ist mit uns. Dass er noch was für uns hat. Und es gibt keine Begrenzung für einen Menschen, der Gott völlig hingegeben ist und erfüllt es mit dem Heiligen Geist. Gott will uns verwenden. Und er will sein Werk durch uns vollbringen. Nicht wir aus eigener Kraft, wir sind schwache Gefäße. Aber das lernen wir aus der Apostelgeschichte. Wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wenn wir uns ihm hingeben. Dann gibt es keine Begrenzung. Dann werden wir Gottes Wunder sehen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass wir dieses wunderbare Buch studieren haben dürfen. Herr, mich fordert es so heraus. Besonders der Paulus. Herr, es ist das Gleiche, was du damals getan hast, ist auch möglich in unserem Leben. Du hast dich nicht geändert. Herr, gib uns dieses Herz des Paulus, diese Hingabe, dieses Brennen für dich. Herr, mach du uns zu zeigen. Ich danke dir für all diese Lektionen, die wir lernen durften in diesem Buch. Das Wunderbarste, was wir sehen, ist, dass du ein lebendiger Gott bist. Der ganz persönlich spricht, ganz persönlich führt und der uns gebrauchen will. Ich bitte dich, dass du das tust, Herr. Jeden einzelnen von uns. Ich bitte dich, stärk uns, Herr. Besonders diejenigen, die in solchen Stürmen sind, Herr, in schwierigen Situationen. Gib uns Kraft, durchzugehen, Herr. Und erfüll du uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir Zeugen sein können für dich. Und Herr, verwende unsere kleine Gemeinschaft zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit, Herr, hier in Darmstadt. Wir danken dir, dass du derselbe bist. Selbe Jesus, der durch Jerusalem gegangen ist, der mit den Aposteln in der Apostelgeschichte war. Ich danke dir, dass du auch mit uns bist heute. Und dafür beten wir dich an, für das, wer du bist und was du für uns getan hast, Herr Jesus. Wir sind einfach erstaunt und beeindruckt von dir. Wir lieben dich, Herr. Herr, entzünde unser Leben. Darum bitte ich dich, lass uns brennen für dich. Und Herr, ich bitte dich wirklich für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Wir wissen, Herr, dass wir aus eigener Kraft leben können. Dass diese Aufgabe viel zu groß für uns ist. Füll uns, Herr. Wir strecken uns aus nach dir. In Jesu Namen. Amen.